Die Rettung beginnt mit Gottes Willen zu retten, nicht mit dem Willen des Menschen, errettet zu werden. Die Rettung beginnt mit Gottes Ratschluss und nicht mit der Erkenntnis der Not des Menschen, dass er Errettung braucht. Dies sind die Namen der Söhne Israels. Die Namen werden genannt. Weil es in diesem Buch um Erlösung, um Errettung geht. Jesaja sagt in Jesaja Kapitel 43 im Vers 1, Jesaja 43, Vers 1, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn wir jemanden mit Namen rufen, oder jemanden, ja, mit Namen über jemanden reden, dann bedeutet das, dass wir ihn kennen. Diese Person kennen. Das Buch der Errettung beginnt damit, dass uns die Namen derer, die Gott in ihrem Vater Abraham zum Heil, zur Errettung erwählt hatte, nennt. Das Neue Testament umschreibt das so, im Römerbrief, dass Gott die er errettet, zuvor erkannt hat. Die Rettung beginnt mit Gottes Vorkenntnis. Er hat erkannt, Abraham erkannt, und in Abraham seine Nachkommenschaft erkannt, und über seine Nachkommen Verheißungen ausgesprochen und mit Namen gerufen. Schlagen wir diese Stelle jetzt im Römerbrief auf. Römer Kapitel 8. Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier haben wir Anfang und Ende der Errettung, das Woher und das Wozu. Alles beginnt mit Gottes Vorkenntnis. Und es führt zum Ziel, das sich Gott gesetzt hat. Woher und wozu? Von Gott gesetzt. Und wenn wir das zweite Mosebuch lesen, dann stellen wir fest, dass die Namen dort wichtig sind. Das ist auch die Ursache, warum das Buch eben mit Namen beginnt. Es geht um Erlösung. Und so wird hier vom Namen der Erlösten gesprochen zuerst, bevor ihr Not beschrieben wird. Diese Person von Gott in Abraham zuvor erkannt. Neutestamentlich, in Christus zuvor erkannt. Dann der Name des Rettergottes in Kapitel 3. Im Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name, was soll ich sagen? Und dann offenbart Gott seinen Namen, der Name des Rettergottes. Und dann die Namen der Erlösten, die kommen dann später vor im Zusammenhang mit der Stiftshütte, mit dem Priesterdienst in der Stiftshütte. Und dort finden wir diese 12 Namen, die in Kapitel 1 genannt werden, wieder auf der Brust des hohen Priesters in Gottes Gegenwart. Da sah Gott sie nach seiner Vorkenntnis, dazu zuvor erkannt, in Gottes Gegenwart zu sein. Nicht in Ägypten unterzugehen, nicht Sklaven des Pharao zu sein, sondern herausgeführt zu werden und in Gottes Gegenwart geführt zu werden. die Namen der Söhne Israels auf der Brust des hohen Priesters, 2. Mose 28, Verse 29 und 30. 2. Mose 28, Verse 29 und 30. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Gerichts auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor den Herrn beständig. Und lege in das Brustschild des Gerichts die Urim und die Tummim, dass sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er vor den Herrn hineingeht. Er soll die Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum geht. Also da beginnt der Retter. Und wir müssen da anfangen, wo die Bibel anfängt. Nämlich immer mit Gott. Gott ist immer im Anfang. Im Anfang schuf Gott, im Anfang der Schöpfung, ist Gott. Auch am Anfang der Erlösung steht Gott. Das Johannesevangelium beginnt darum auch mit dem Anfang in Gott. Im Anfang war das Wort. Und nachher heißt es, das Wort ward Fleisch. Und von diesem Wort heißt es, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im Anfang Gott. Und alles richtige Urteilen über die Wirklichkeit beginnt da. Und hier lernen wir alles richtige Urteilen, Gott im Anfang. Und wenn wir das irgendwie vernachlässigen oder relativieren oder vergessen, dann werden wir falsch urteilen. Über Gott, über den Menschen, über die Welt, über das Heil, über alles falsch urteilen. Darum halte ich das für so bemerkenswert, dass dieses Buch der Errettung mit diesem deutlichen Hinweis auf Gottes Vorsatz mit diesem Volk beginnt. Was er sich für dieses Volk vorgesetzt hatte. Da beginnt die Errettung. Dann wird die Situation beschrieben, aus der Israel errettet werden muss. Ihre Lage ist durch zwei Dinge gekennzeichnet, durch Knechtschaft und Tod. Knechtschaft, lesen wir die Verse 8 bis 14, da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wieder uns streite und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Reimsees. Aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich, und also breitete es sich aus, und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an, und sie machten ihnen das Leben bitter, durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln, und durch allerlei Dienst auf dem Feld, neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten mit Härte. Knechtschaft. Knechtschaft der Sünde. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Johannes 8, Vers 34. Und dann Tod, dieses Volk wird dem Tod verschrieben. Es soll ausgerottet werden, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Hier wird uns in wunderbarer Weise demonstriert, wie alles zum Guten zusammenwirken muss, denen, die Gott lieben, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Alles muss ihnen zum Guten zusammenwirken. Auch die Bosheit und die Bedrückung des Pharao. Denn erst durch diese Bedrückung wird ihnen das Leben in Ägypten bitter. Uns muss das Leben in der Sünde bitter gemacht werden. sonst werden wir nie nach einem Retter rufen. Und wir lesen hier den Bericht im 2. Mosebuch. Und wir lesen hier nur von der Bosheit dieses Pharao, von der Willkür. Wie er aufsteht, beginnt dieses Volk zu drücken. Es findet sich im Psalmbuch ein inspirierter Kommentar zu dieser Geschichte. Und solche inspirierten Kommentare, die sind uns natürlich sehr willkommen. Denn die geben uns eine Deutung der Geschehnisse, die richtig ist, unfehlbar richtig. Und im Psalm 105 findet sich folgender inspirierte Kommentar zu diesem Geschehen in Ägypten. Psalm 105. Der ganze Psalm beschreibt Gottes Werke, Gottes Handeln an Israel und mit Israel. Und es heißt hier unter anderem, Psalm 105, Verse 23 bis 25, Israel kam nach Ägypten und Jakob hielt sich auf im Lande Hams und er machte sein Volk sehr fruchtbar und machte es stärker als seine Bedränger. Wer ist er? Gott. Er machte sein Volk fruchtbar, er machte es stärker als seine Bedränger. Vers 25, er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglis zu üben an seinen Knechten. Der inspirierte Verfasser des Psalms 105 scheut sich nicht zu sagen, Gott wandelte die Gemütsverfassung dieses Pharao so, dass er anfing, das Volk Gottes zu drücken. Er sagt es so, wie wir es wahrscheinlich nicht zu sagen wagten. Oder wir würden uns sofort nach allen Seiten absichern, dass uns ja niemand irgendetwas unterstellen könnte. Aber hier sagt der Autor ganz einfach, er wandelte sein Herz. Gott war es. Nicht, dass Gott ihm diese böse Absicht eingab. Das musste Gott auch gar nicht. Gott muss keinem Menschen Böses eingeben. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das Böse in seinem Herzen schon da ist. Aber er überließ diesen Pharao einmal vollständig seinen bösen Gelüsten, ließ ihn gewähren, ließ ihn machen, ließ ihn handeln, so dass der Autor dieses Psalms sagt, es war Gott, der das alles wandelte. Gott wandelte den Pharao so, dass er nur noch Böses tat am Volk Gottes. Ja, er zog seine Hand von diesem Pharao zurück und überließ ihn ganz und gar seinen Gelüsten, und die Folge war, dass er das tat, was in seinem Herzen war. Er bedrückte dieses Volk, er plagte dieses Volk, er knechtete dieses Volk, er wollte es sogar ausrotten. Und das war Gottes Mittel, um dieses Volk dahin zu bringen, wohin wir kommen müssen. Uns muss die Sünde bitter werden. Ich las vor einigen Monaten diesen schönen Ausspruch, ich glaube, von einem gewissen Flaywell. Er sagte, Christ will not be sweet to us before sin be bitter to us. Christus wird uns nicht süß, ehe uns die Sünde nicht bitter wird. Aber die Sünde wird uns nicht bitter, wenn wir sie nicht zu spüren bekommen. Und so war es Gott, der dafür sorgte, dass dem Volk Israel das Leben in Ägypten bitter wurde. Und wenn wir zurückschauen würden in unser Leben, dann würden wir alle auf die eine oder andere Weise das bestätigen müssen. Ja, Gott ließ uns einfach scheitern. Er ließ uns straucheln. Er ließ uns Böses geschehen. Er macht uns das Leben bitter. Denn sonst hätten wir nie angefangen, zu ihm, um Errettung zu rufen. Und so sehen wir in Kapitel 2, wie es dann direkt so ausgedrückt wird. Kapitel 2, Verse 23 und 24. Es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien. Und ihr Geschrei wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott und Gott hörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Ja, die Errettung beginnt mit Gottes Willen. Nach seinem Willen hat er uns wiedergeboren, Jakobus 1,18. Aber er tut es nicht ohne unseren Willen. Er macht uns willig. Und er verwendet solche Dinge, Bitteres in unserem Leben. Und das macht uns willig, auf ihn zu hören, sein Wort aufzunehmen, zu ihm zu rufen, um Befreiung zu schreien. Und dann sehen wir, wie der König von Ägypten dieses Volk ausrotten will. Und es ergeht schlussendlich dieser Befehl, einen jeden Knaben, der geboren wird, in den Nil zu werfen. Und auch hier sehen wir wiederum, wie die Bosheit des Pharao Gottes Absichten des Heils vorantreiben muss. Denn wäre dieser Erlass nicht ergangen, wäre ein gewisser Mose nie ausgesetzt worden. Und wäre er nicht ausgesetzt worden in den Nil, wäre er nicht von der Tochter des Pharao gefunden und am Hof des Pharao aufgezogen worden. So aber musste der Pharao durch seinen eigenen Erlass dafür sorgen, dass der Mann dazu erzogen und gebildet wurde und auch ausgerüstet wurde, dass man natürlich nicht alles, was er lernen musste, aber das musste er auch lernen, was er dort lernte. Der Pharao musste durch diesen Erlass letztlich veranlassen, dass der Mann in seinem Haus aufgezogen wurde, der ihn vom Thron stürzte. Und das Volk herausführt aus seiner Gewalt. Knechtschaft und Tod, das ist das doppelte Los des Sünders, aus dem wir errettet werden müssen. Nun lasst uns noch zwei, drei Stellen aus dem Propheten Jesaja uns ansehen. Jesaja 40. Der Prophet Jesaja vergleicht ja die Errettung, die am Ende der Tage geschehen wird, mit der Errettung, die damals geschah am Anfang der Geschichte Israels. In Jesaja finden sich sehr viele Parallelen zum zweiten Mosebuch. Und so schreibt hier Jesaja in Kapitel 40, Verse 25 und 26. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Kapitel 43, Vers 1 haben wir schon gelesen. Dann Kapitel 46. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das war die Botschaft, die Jesaja empfing in einer Zeit, als Israel von Gott abdriftete und Gerichte bevorstanden, Aber all das würde Gottes Ratschlüsse mit diesem Volk nicht zunichte machen. Er wird seine Absicht mit diesem Volk erfüllen. Das ist eben Errettung. Und so ist Errettung ein Werk der Gnade Gottes. Er errettet uns nach seinem Vorsatz, nach seiner Verheißung. Lass uns jetzt den Römerbrief noch einmal aufschlagen. Nun, beim Römerbrief ist es ja auch so, dass er mit einer ausführlichen Beschreibung des Menschen in Sünde beginnt. Wir können sagen, der Römerbrief beginnt auch mit einer Beschreibung der Not, aus der der Mensch errettet werden muss. Er steht unter Gottes Zorn, aber vorher steht noch etwas anderes in den einleitenden Worten zum Römerbrief. Römerbrief Kapitel 1, Verse 1 und 2. Römerbrief Kapitel 1, Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Also das ganze Evangelium ist etwas, wovon Gott längst gesprochen hat. Es sind uralte Verheißungen, die in Erfüllung gehen. Ja, im Titusbrief geht Paulus noch weiter zurück. Titusbrief Kapitel 1, Verse 1 und 2. Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland Gottes. Hier steht, dass Gott das ewige Leben vor den Zeiten der Zeitalter, von Ewigkeit her verheißen hat. Und hier führt uns Paulus wiederum zurück auf den Ursprung der Errettung. Die Errettung beginnt mit Gott, mit Gottes Vorsatz. Es ist Gottes Werk. Und wir müssen da anfangen, sonst werden wir die Errettung nie richtig verstehen. Und weil die Errettung von Gott ausgeht und mit seinem Willen beginnt, darum ist die Errettung gewiss. Darum führt die Errettung auch sicher zu Gott. Sie beginnt mit Gott und führt sicher zu Gott, weil sie von Gott ausgeht, nicht vom Menschen. So viel zu diesem ersten Kapitel, woraus müssen wir errettet werden. Dann kommt der zweite Teil des zweiten Mosebuches. Wie müssen wir errettet werden? Auf welchem Weg verwirklicht nun Gott seinen Vorsatz? Ja, er hat ja alle Macht. Wird er ganz einfach seine überlegene Macht entfalten? Ja, er wird seine Macht entfalten. Aber Macht ohne Recht, das wäre Despotie. Und so sehen wir, wie Gott seine Macht unter Wahrung vollkommenen Rechts entfaltet. Ja, er wird seine Verheißungen mit diesem Volk erfüllen. Er hat dem Abraham verheißen, dass seine Nachkommen aus diesem Land ausziehen würden. Und natürlich hätte Gott die Macht gehabt, den Pharao ganz einfach zu vertilgen, zu vernichten und Israel zu befreien. Aber was ist mit Israel? und mit Israels Sünde und mit Israels Schuld und mit Israels Götzendienst. Der Prophet Ezekiel sagt es ganz deutlich in Ezekiel 20, dass Israel in Ägypten den Göttern diente. Und dort steht etwas, das im 2. Mosebuch nicht steht, dass Israel sich zunächst gar nicht willig zeigte, errettet zu werden. Und dass Gott an diesem Volk handeln musste, schon in Ägypten, um es von diesem Götzendienst zu befreien. Aber was ist jetzt mit diesem Götzendienst? Israel ist ja genauso schuldig wie Ägypten, genauso sündig wie der Pharao. Und so stellt sich die Frage, wie denn Gott ein schuldiges Volk retten kann und dabei gerecht bleibt. Und auch davon redet Jesaja. Lesen wir diesen Vers in Jesaja 45, Vers 21. Jesaja 45, Vers 21. Tut kund und bringt herbei, ja beraten mögen sie sich miteinander, wer hat dieses von Alters her hören lassen, vorlängst es verkündet, nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Ein gerechter und ein rettender Gott. A just God and a Savior, wie es in der King James Bibel heißt. Gerecht und ein Retter. Ja, Gott ist gnädig. Gott errettet aus Gnade. Und wenn Menschen gnädig sind, dann geschieht es ja immer so, dass sie Gnade vor Rechter gehen lassen. Das gilt als sehr löblich, wenn man Gnade vor Rechter gehen lässt. Tut Gott das auch? Nein, er tut es nicht. Gott tut das keineswegs. Gott lässt Gnade ergehen unter Wahrung vollkommenen Rechts. Ja, Gott ist diesem Volk gnädig. Ist seinen Sünden gnädig, seiner Schuld gnädig. Aber er wahrt das Recht vollkommen. Er ist ein gerechter Gott und ein Retter. Und das ist ja das Wunder des Evangeliums, so wie Paulus es im Römerbrief darstellt. Das Evangelium offenbart was? Was sagt Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der glaubt, denn darin wird geoffenbart Gottes Gerechtigkeit. Das ist es, was Paulus so überwältigt, dass das Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbart, indem es Sünder rettet. Das ist ja das Wunder. Natürlich offenbart es auch Gottes Gnade. Aber auch seine Gerechtigkeit. Und wie wird nun Gott in seiner Gnade dieses Volk retten und dabei das Recht wahren? Und diese Frage wird beantwortet in den Kapiteln 2 bis 12. Wie müssen wir errettet werden? Wie? Kapitel 2 beginnt gleich, indem es die erste Hälfte der Antwort gibt. Kapitel 2, Verse 1 und 2. Ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Hier haben wir den ersten Teil der Antwort durch die Geburt eines Sohnes. Der hier geboren wird, ist ja der Retter. In der Fülle der Zeit würde der Sohn Gottes von einer Jungfrau geboren werden. Aber das ist wirklich nur die erste Hälfte der Antwort. Im Kapitel 12 haben wir die zweite Hälfte der Antwort. 2. Mose 12. Verse 1. Bis 3, Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für sein Haus. Vers 6, ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Das Passa. Hier geht es um den Tod. Herabgekommen. Aber wie soll denn das zugehen? Ein heiliger Gott herabkommen unter ein Volk von Sündern. Das ist genauso, wie wenn Feuer in einem Dornbusch ist. Und der Dornbusch nicht verbrennt. Normalerweise ist ein Dornbusch wirklich nur gut dazu, verbrannt zu werden. Brennstoff zu sein und für nichts anderes. Und genauso der Sünder. Der Sünder der Sünde wegen ist er für den Himmel und für Gottes Gegenwart ganz und gar unpassend. Er hat das Gericht, die Hölle verdient. Dahin passt der Sünder. Der Dornbusch, das ist eine Umschreibung für einen sündigen Menschen oder für ein sündiges Volk. Dieser Vergleich wird häufig verwendet in der Sprache der Propheten. Sie vergleichen immer wieder ein sündiges Volk mit einem Dornstrauch und der Herr Jesus vergleicht den sündigen Menschen mit einem Dornstrauch. Micha Kapitel 7, Vers 4. Micha Kapitel 7, Vers 4. Hier muss der Prophet über das Volk seiner Zeit sagen, der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Rechtschaffene wie eine Dornhecke. Er will damit sagen, schlimmer kann es nicht werden. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 44, Lukas Kapitel 6, Vers 44. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch, das ist der gute Baum, bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt das Böse hervor. Das ist der Dornstrauch. Und ein heiliger Gott, wie passt ein heiliger Gott zu einem Dornstrauch? Wenn Gott mit Sünde und mit Sündern befasst ist, dann ist Gott ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das Wunderbare an dieser Sache war, Mose sieht einen Dornstrauch brennen und er verbrennt nicht. Das Wunderbare ist, Gott, ein heiliger Gott, kommt inmitten eines Volkes von Sündern. Und dieses Volk bleibt am Leben. Im 5. Mosebuch wird das immer wieder gesagt, ich weiß nicht wie oft, 7, 8 oder 10 Mal, erinnert Mose daran, wie das Volk dastand und die Stimme Gottes hörte vom Sinai, die Stimme Gottes aus dem Feuer und wir sind am Leben geblieben. Immer wieder wird das gesagt. Ein heiliger Gott redet zu Sündern und sie bleiben am Leben. Wohnt unter ihnen und sie bleiben am Leben. Wie ist das möglich? Und wie ist es möglich, dass Gott unter uns sein kann? Nach seiner Verheißung ist er unter uns. Unter uns. Wie ist das möglich? Nun, Mose hat die Antwort auf diese Fragen, die er sich ganz sicher stellte. Wie ist es möglich? Feuer im Dornbusch, der Dornbusch verbrennt nicht. Wie kann ein heiliger Gott unter ein sündiges Volk kommen? Wie? Und er muss die Antwort hier bekommen haben und verstanden haben. 2. Mose 12. 2. Mose, Kapitel 12. Bei diesen Anweisungen zum Passa. Zweiter Mose 12, ich lese noch einmal den Vers 6 und dann weiter bis zum Vers 9. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer. Und ungesäuertes Brot mit bittern Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten. Zweimal wird es gesagt, mit Nachdruck, am Feuer zubereitet. Und da wird Mose es verstanden haben. Und als er das erste Mal ein solches Lamm nahm, es geschlachtet hatte und dann zuschaute, wie es im Feuer verzehrt wurde, da hat er verstanden, warum Gott, ein heiliger Gott, unter Sündern wohnen kann. Ja, weil sein Sohn Mensch wurde, um am Ende seines Lebens das Gericht Gottes zu tragen. Den Zorn Gottes über die Sünde zu tragen. Auf diesem Weg sind wir errettet worden. Menschwerdung und Tod des Sohnes Gottes. Diese beiden Teile, diese beiden ersten Teile des 2. Mosebuches, die wollen es uns mit Nachdruck aufs Herz legen. Alle Errettung beginnt mit Gott und alle Errettung geschieht durch ihn. Wir verdanken ihm alles. Alles! Er hat alles für uns getan. Und wie viel das ist, ja, wir können das ja gar nicht ermessen. Und das ist der Hintergrund, den wir bedenken müssen, wenn wir dann zum dritten Teil des Buches kommen. Wozu sind wir errettet worden? Denn hieraus ergibt sich ganz organisch das Dritte. Wenn die Errettung von Gott kommt, durch Gott geschieht, dann muss alles für Gott sein. Muss! Und genau das sagt Paulus auch im Römerbrief. Dort, wo er das Evangelium darlegt, vollständig darlegt, auch wie dieses Evangelium das Volk Israel erretten wird, vollenden wird. Und nachdem er all das dargelegt hat, fällt er nieder, betet an und sagt, von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und genau so muss es sein. Und so wird uns der dritte Teil des 2. Mosebuches zeigen, dass jetzt alles für Gott sein muss. Alles. Unser Leben, unser Tun, unser Sinnen, unser Dienst, alles für Gott. Und wenn wir das auch so nebeneinander stellen, dann merken wir, dass wir an keinem dieser drei Wahrheiten, was die Errettung betrifft, irgendwie keine dieser drei Wahrheiten abschwächen dürfen. Denn ein jeder Teil bekommt seine Kraft und besonders der dritte Teil bekommt seine Kraft und Wirkung dadurch, dass die erste und die zweite Wahrheit stimmt. Alles geht von Gott aus. Alles geschieht durch ihn. Und das lehrt mich, ja, das drängt mich, dann alles für Gott zu geben. Und das ist der nächste Schritt im Römerbrief. Nach Kapitel 11 kommt Kapitel 12. Ich ermahne euch, nun, Brüder, und dieses deutsche Nun ist ein bisschen blass. Wer eine italienische Bibel hier hat, der könnte dort nachlesen, dort steht, wie sorto, dunque, folglich, oder donc, französisch. Ich ermahne euch folglich, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Das einzig Vernünftige. Das ergibt sich ganz zwingend daraus. Und da wollen wir morgen dann fortfahren von Kapitel 13 an und sehen, wie Gott nun anfängt, sein Volk für diese Bestimmung zu erziehen, zu führen, dass es mehr und mehr genau so leben will, wie es sich Gott gedacht hat, für sein Volk, für dich und für mich, die wir bekennen, dass er uns errettet hat und dass wir ihm gehören.